Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Willkommen an diesem besonderen Tag, besonders weil wir ja heute 25 Stunden zur Verfügung haben, also eine mehr als sonst. Was tun mit der geschenkten Zeit? Tausende Möglichkeiten, Sie werden Ihre finden oder haben das schon. Jedenfalls ist es jetzt knapp nach 11:30 in der sogenannten Winterzeit und ich schlage Ihnen vor, anderthalb Stunden damit zu verbringen, Ihre Gedanken auf Reisen zu schicken. Hier ist der Sonntagsspaziergang im Studio, Andrea Stopp, und auf uns wartet die weite Welt. Das Turmuhrenmuseum in Seehausen liegt in der Altmark, also in Sachsen-Anhalt, werden wir besuchen. Den Möhnesee in Westfalen und auf der Staffelalm in Bayern spazieren gehen. Franz Marc, Stichwort Blaues Land, den werden wir dort treffen. Zunächst aber nach Peru, ist wie kein anderes Land von der Pandemie betroffen. Große Angst hatte man vor allem um die indigene Bevölkerung im Amazonasdelta, im größten Regenwaldschutzgebiet der Erde. Dort leben noch kleine Völker, abgeschottet von der Außenwelt. Und es scheint, als habe genau diese Abgeschiedenheit sie bislang gerettet, eben weil derzeit keine Touristen kommen. Und so bringt auch niemand das Virus. Im peruanischen Iquitos hat Werner Herzog, das werden Sie wissen, Fitzcarraldo gedreht mit Klaus Kinski in der Rolle eines verrückten Kautschukbarons am Amazonas nach einer wahren Geschichte. Für eine kurze Zeit in den 1930er Jahren hat Kautschuk Iquitos reich gemacht. Heute ist es vor allem die quirlige, die aufregende Stadt mit einer Uferpromenade, auf der man abends stundenlang sitzen kann, um den Gauklern, Geschichtenerzählern und Musikern zuzuschauen. Da gibt es allerhand Märkte, auf denen Tiere angeboten werden. Davon werden wir hören und von Iquitos aus kommt man zu den Lodges am Amazonas. Das muss wohl ein unglaubliches Erlebnis sein, auf diesem breiten Fluss zu fahren, vor allem wenn man sich im Kanu treiben lässt. Unendlich viele bunte Vögel geben ein atemberaubendes Konzert. Simone Hamm, meine Kollegin, hat auf ihrer Reise mit vielen Menschen gesprochen. Sie haben ihr einige ihrer Mythen erzählt. Etwa auch die Geschichte von den rosafarbenen Delfinen, die die jungen Mädchen entführen sollen.
Tief im Dschungel von Peru, am Amazonas, lebt das Volk der Jaguar. Der Weg zu ihnen ist beschwerlich. Zunächst fahren wir mit dem Schnellboot in die Provinzhauptstadt Iquitos. Iquitos ist nur per Flugzeug oder mit dem Schiff zu erreichen. 400.000 Menschen leben hier. Leben wie auf einer Insel inmitten von Grün, umgeben von Flüssen. Von dort steigen wir in ein kleines Boot um, fahren einen der Nebenflüsse des Amazonas entlang. Nur der Schlag des Ruders ist zu hören und Vogelgezwitscher. Regenwald, dann und wann eine Bananenplantage, ein kleines Dorf, Kanus, in denen Fische hocken und geduldig warten. Dann wieder dichter Regenwald. Wir gehen an Land. Unser Ziel ist ein kleines Dorf, in dem die Jaguar leben. Eine indigene Bevölkerungsgruppe. Victor begleitet uns. Wir sehen eine Wand aus dicken Bäumen, Lianen, Gestrüpp. Victor sieht den Weg. Er führt uns durch den moskitoverseuchten Dschungel. Den Weg muss er so manches Mal mit der Machete freihauen. Er erklärt uns die Heilkraft der Baumrinden und Blätter. Erzählt von den kleinen weißen Blüten, die sich an den dicken Stämmen und Urwaldriesen emporranken.
We call garlic. It's really our liana. Look here. It's growing here. It's growing, it's going up, climbing up. It's so a special liana that healer or shaman.
Wir nennen es Knoblauch. Es ist eine Liane, die die Heiler und Schamanen als Medizin benutzen. Ein blühendes Bad, um die schlechte Energie zu vertreiben.
Floral shower or blooming bath for keep away the negative energy.
Wer den Saft aus dem Stamm eines bestimmten Baumes trinkt, der krümmt sich vor Schmerzen, übergibt sich, rennt zum Klo. Dann aber ist er alle Parasiten los. Bestimmte Blätter helfen Frauen in der Menopause, andere sind gegen Malaria. Victor pfeift. Dann hält er inne und legt einen Finger an die Lippen. Er hat die kleinen schwarzen Tamarindaffen angelockt.
Guys, try to be quiet. There are monkeys on the way.
Leise bitte. Da kommen Affen.
The smallest pieces of monkey.
Nach kurzem Weitergehen stoppt Victor erneut und deutet auf ein kleines Blatt. Und da hockt es. Eines der giftigsten Tiere des Dschungels, kaum daumengroß. Ein kleiner Frosch mit rotem Rücken. Leib und Gliedmaßen sind schwarz-grün, weiß marmoriert. Seine Augen sind groß und schwarz. Ich hätte ihn glatt übersehen.
Ranitomea reticulatus. It's a poison dark frog.
Das ist ein giftiger Frosch. Den ganzen Spaziergang lang habe ich versucht, einen zu finden. Und da ist er.
Finally here.
Ayahuasca ist eine Liane, die die Einheimischen Liane der Seelen nennen. Zusammen mit anderen Pflanzen eingenommen, hat sie eine stark halluzinatorische Wirkung. So können die Schamanen mit den Geistwesen des Regenwaldes in Verbindung treten. Längst kauen Touristen diese Liane. Für sie ist es eine Droge ohne jeden religiösen Wert. Und der Trip kann schnell zum Horrortrip werden. In den Cafés in Iquitos warten eine Menge Amerikaner auf einen solchen Trip zu einem Schamanen. Sie wollen sich selbst erkennen. Kostenpunkt $5.000. Die meisten indigenen Volksgruppen kleiden sich längst westlich, haben Schulen und manche sogar ein kleines Hospital. Der Tourismus ist Segen und Fluch zugleich. Fluch, weil fremde Menschen in ihr Territorium reisen. Segen, weil diese Touristen Geld in die kleinen Dörfer bringen und deshalb bleibt ihr Lebensraum, der Dschungel, so vielleicht erhalten, als Wirtschaftsfaktor. Denn ansonsten lebt man hier vom Holzfällen. Gnadenlos wird der Urwald abgeholzt. Es ist heiß und schwül und stickig. Endlich erreichen wir das kleine Dorf. Ein alter Mann kommt auf uns zu. Der älteste der Jaguar. Er trägt einen weiten Rock und hat sich eine Kopfbedeckung aus Stroh aufgesetzt, in der bunte Federn stecken.
Ich habe euch beobachtet, wie ihr hier hingekommen seid. Ihr seht aus, als wäre euch zu heiß. Jetzt möchten wir euch mit Musik willkommen heißen.
Die Jaguar leben in kleinen Gruppen zusammen, immer nur wenige Familien. Das nächste Dorf, in dem die nächste Jaguar-Gruppe lebt, ist meist mehrere Tagesmärsche entfernt. Nicht einmal 6000 Jaguars gibt es heute noch. In jedem Dorf steht ein großer Rundbau aus Bambus, der an eine Jurte erinnert. Wenn die Jaguar Gäste empfangen, kleiden sie sich häufig noch traditionell. Die Frauen haben sich roten Stoff um die Hüften gewickelt und tragen eine Art Brustschurz aus Palmbast. Die Männer tragen wie der älteste Röcke und Kopfbedeckungen aus Stroh und bunten Federn. Nicht wenige Touristen lehnen es ab, solche Dörfer zu besuchen. Nicht des weiten, anstrengenden Weges wegen. Sie möchten einfach keine Fotolinsen, keine Handys auf Menschen richten, die sie gerade einmal für ein paar Stunden sehen. Lange Zeit waren die Jaguar Nomaden, die sich immer tiefer in den Regenwald zurückzogen. Heute leben sie vom Bananen- und Yucca-Wurzelanbau und vom Tourismus. Ihre Holz- und Bambusschnitzereien werden in Iquitos verkauft. Viele der jungen Leute haben sich aufgemacht, um dort eine Arbeit zu finden. Niemand weiß, wie lange die Jaguars, so wie sie jetzt leben, noch leben werden. Es gibt auch Stämme am Amazonas, die keine Begegnungen mit anderen Menschen wünschen. Sie lassen niemanden an sich heran. Keinen Regierungsbeamten, keinen Touristen, keinen Holzfäller, keinen Ölsucher, keine Jäger. Und es gibt solche, die sich auf eine lange, beschwerliche Wanderung in andere Gegenden aufmachten. Vor vielen hundert Jahren ist das präkolumbianische Volk der Chachapoyas vom Amazonas in die Anden gewandert. Im Norden von Peru sind sie sesshaft geworden. In schwindelerregender Höhe, in unzugänglichen, steilen Felswänden kann man heute noch ihre bemalten Totenhäuser und überlebensgroße Tonfiguren sehen. In die Felsen sind Figuren von Jaguaren und Krokodilen eingeritzt. Zeugen des einstigen Lebens am Amazonas. Die Chachapoyas waren unerschrockene Krieger, die sogar die Inkas mehrmals in die Flucht geschlagen haben. Sie wurden Nebelkrieger genannt. Ihre Toten haben sie mumifiziert. Ihre Festung und Kultstätte zugleich war Cuelap, errichtet zwischen 400 und 900 nach Christus, so genau weiß das niemand. Für den Bau dieser Festung wurden mehr Steine verwandt als für den Bau der Pyramiden. Bis heute fragt man sich, wie sie an diesen so schwer zugänglichen Ort gebracht worden sind, in 3000 Meter Höhe in kaltem Wind. Peru hat also weit mehr interessante Kulturstätten als nur den Machu Picchu.
Dies ist der Templo Mayor, der Haupttempel. Und der so eine konische Anlage ist, mit einer internen Kammer. Und die ganz eng oben 60 cm Durchmesser hat und die 5 Meter tief ist etwa, 5 bis 6 Meter. Und wenn man sich dann vorstellt, hier unten drin sitzt der Priester, der Schamane.
Der promovierte Ethnologe Peter Lerche ist schon als Student immer wieder in den Norden Perus gefahren. Schließlich hat er sich dort niedergelassen und begann, für das peruanische Denkmalschutzamt zu arbeiten. In der Stadt Chachapoyas, die nach dem Volk der Nebelkrieger benannt ist. 1996 kamen ein paar Kuhhirten aufgeregt in sein Büro. Sie erzählten ihm, sie hätten einen Schatz am Kondorsee gefunden. Lerche war wie elektrisiert, schwang sich auf sein Pferd. Nach ein paar Tagen kam er am Kondorsee an.
Und dann stellte sich heraus, dass also die Jungs beim Coca-Kauen eines Tages auf dem gegenüberliegenden Hügel saßen und in die Landschaft guckten und plötzlich sahen, dass da ein Baum umgefallen war und hinter dem gerade umgefallenen Baum waren da Grabhäuschen. Sind rumgelaufen um den See und fanden dann alles, nicht? Die Mumien und alles intakt. Sie haben alles zerstört, durcheinander gebracht auf der Suche nach Gold. Sie wollten also schnell reich werden mit diesem Fund und dachten, also da ist Gold, zogen die Macheten raus, schnitten die Mumienbündel auf, suchten nach Gold, fanden keins, waren teilweise enttäuscht, warfen die Mumien in den See.
Als sie Lerche dorthin führten, kam der aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Und das, obwohl ja etliches schon zerstört worden war. Da lagen immer noch 185 Mumienbündel in Stoffbahnen gehüllt. Außen waren Gesichter aufgestickt. Dazu Knochen von weiteren 150 Skeletten. Die Kuhhirten hatten, ohne es zu ahnen, einen wirklichen Schatz gefunden. Denn die Mumien waren in kostbare Textilien gehüllt. Lerche barg den Schatz, legte ein Inventar an. Die Archäologen aus Lima streckten schon ihre Hände danach aus. Doch die Leute aus Leyebamba, der dem Kondosee am nächsten gelegenen kleinen Stadt, wollten diesen Jahrhundertfund nicht einfach weggeben. Peter Lerche vermittelte und fand in Wiener Mumienforschern Verbündete. Sie sammelten 800.000 Euro und in Leyebamba entstand ein kleines Museum für die Fundstücke. Prachtstück ist ein riesiges, geschnitztes, hölzernes Relief von einem Krokodil.
Die Grabräuber, die waren immer unterwegs. Überall, wo sie vermuteten, da ist was, haben sie verhökert und dann verkauft. Und das war wegen der Größe übrig geblieben von ihren Grabräuberzügen. Und da hatten sie es aufgehängt in ihrem Wohnzimmer. Sie wollten das zersägen und dann pro Stück verkaufen. Und da sagte ich, um Gottes Willen, wie viel wollt ihr haben? Und ich habe denen 100 Dollar gegeben, waren sie mit zufrieden. War ja nicht für mich, ich wollte das Ding retten. Und hab's dann dem Bürgermeister überreicht.
Das Krokodil in den Bergen. Eine Erinnerung an die Zeit am Amazonas. Die Tiere konnten die Chachapoyas nicht mitnehmen in die Berge. Wohl aber die Erinnerung daran. Krokodile, Kaimane, Delfine. Nicht aus Holz, sondern aus Fleisch und Blut. Wir begegnen ihnen, als wir wieder zurück im Amazonas-Delta sind. Nachts ist es laut im Dschungel. Ich finde es ein bisschen unheimlich. Überall sind undefinierbare Geräusche zu hören. Rascheln, quietschen, flöten, zirpen. Der Biss der langen Korallenschlange, rot, schwarz und weiß gebändert, ist tödlich. Sie macht sich im Schein meiner Taschenlampe noch nicht einmal die Mühe, wegzuschleichen. Die Augen der Kaimane sind zu sehen. Victor, der mit uns schon zu den Jaguar gewandert ist, hat sie herbeigelockt.
So machen die Kaimane.
Am Amazonas leben neben den grauen auch die berühmten rosafarbenen Delfine. Sie haben eine ganz andere Schnauze, länger. Die pinkfarbenen Flussdelfine springen auch nicht so hoch wie die grauen. Jackson, der Fremdenführer, pfeift die Pink Dolphins herbei. Sie sind putzig und scheinen neugierig zu sein, denn sie kommen näher.
Die Einheimischen mögen die rosafarbenen Delfine nicht. Sie glauben, dass ein rosa Delfin sich in einen schönen weißen Mann verwandeln kann und die Mädchen betört und raubt. Dann müssen sie unter Wasser leben. Gerade erst ist wieder eine 3 Monate lang verschwunden. Sie hatte mit einem schönen Mann mit heller Haut und blauen Augen getanzt. Und das Mädchen hat sich verliebt.
Jackson mag die Delfine. Er malt sie mit bunten Wasserfarben, wie sie bei Sonnenuntergang aus dem Wasser gucken. Er hat eine ganz nüchterne Erklärung für die Zauberei.
Die Leute glaubten, ein rosa Delfin habe sie geraubt. Aber für mich sieht es so aus, als habe das Mädchen die Geschichte vom Delfin erzählt, weil es Angst vor seiner Mutter hatte. Denn das Baby gleicht keinem Delfin, sondern einem der Bootsmänner der Lodge.
Cuando el niño tenía casi 6 meses, no se parecía nada al delfín, se parecía a una persona, al motorista de lodge.
Wir sind zurück in Iquitos. An der Uferstraße flanieren junge Paare und kleine Familien. Straßenmusiker spielen auf. Der Geruch von gegrilltem Fleisch und Fisch aus den Garküchen liegt in der Luft. Es ist heiß und feucht. Motorräder knattern durch die Stadt. Viele sind zu Motorradtaxis umgebaut. Die Fassadenfarbe an den großen Kolonialbauten ist abgeblättert. Manches Fenster ist erblindet. Aber sie lassen Iquitos einstige Größe erahnen. 30 Jahre lang, Von 1890 bis 1920 blühte Iquitos wirtschaftlich und zog Menschen aus der ganzen Welt an.
Es como una pequeña Lisboa o un pequeño Porto.
Es war ein kleines Lissabon, ein kleines Porto, mitten im Urwald. Um 1900 kamen Europäer und Amerikaner, die Kautschuk und seltene Erden exportieren wollten und die wie im Fieber nach Gold suchten, so wie sie heute nach Öl suchen.
Erzählt Carlos Köller. Das Restaurant Fitzcarraldo, in dem er als Manager arbeitet, ist auch ein altes Kolonialhaus an der Uferpromenade. Ein besonderes, geschichtsträchtiges Haus. Das einstige Bürohaus von Firmen Fitzgerald. Männer wie der amerikanische Kautschukhändler Firmen Fitzgerald wurden steinreich auf Kosten der indigenen Bevölkerung. Seinerzeit war Kautschuk, das aus Bäumen im Regenwald gewonnen wird, begehrt, weil die noch neue Autoindustrie es für die Reifenproduktion brauchte. Eigentlich hätte Fitzgerald den Kautschuk nur auf dem Wasserwege transportieren können. Um gefährliche Stromschnellen zu umgehen, wollte er eine Abkürzung über Land nehmen. Dabei mutete er unzähligen Indigenen eine grausame Arbeit zu. Sie sollten einen Flussdampfer den Berg hinaufziehen. 100 Jahre nach Fitzgeralds Tod hat der deutsche Filmemacher Werner Herzog diese Geschichte verfilmt, die natürlich auch eine Geschichte vom Scheitern ist. Fitzcarraldo. Aus dem kalten, grausamen Geschäftsmann Firmen Fitzgerald, der Menschen und Land rücksichtslos ausbeutete, macht er Fitzcarraldo, einen Wahnsinnigen, der die Musik liebte. Sein Fitzcarraldo, gespielt von Klaus Kinski, will ein Opernhaus mitten im Urwald bauen.
Ich will mein Opernhaus! Ich will eine Oper haben! Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat! Ich werde mein Oper bauen!
Werner Herzog verzichtete auf Spezialeffekte und Modelle. Er ließ indianische Komparsen ein originalgetreues Schiff bergauf ziehen. Eine Kopie des Schiffes, das Fitzcarraldo Molly Aida getauft hatte. In Iquitos liegen am sumpfigen Ufer gleich mehrere Schiffswracks, von denen man munkelt, sie könnten die Molly Aida sein. 3 Jahre dauerten die Dreharbeiten. Sie waren alles andere als einfach. Die indianischen Komparsen sollen Herzog sogar angeboten haben, den launischen, unberechenbaren Klaus Kinski, der den Fitzcarraldo darstellte, umzubringen. Am Ende waren alle erleichtert und wohl auch stolz, den Film fertig bekommen zu haben.
Klaus Kinski und Claudia Cardinale. Und mit anderen Produktionen.
Klaus Kinski, Claudia Cardinale, alle waren sie hier im Lokal. Hier sind auch Szenen für Fitzcarraldo gedreht worden. Und in den darumliegenden Gassen und dem dahinterliegenden Plaza de Armas und vor der Casa de Ferro, die einst Gustav Eiffel erbaut hat.
Kein geringerer als Gustav Eiffel, der das Wahrzeichen von Paris schuf, hat das eleganteste Haus am Plaza de Armas mit den eisernen Rundbögen und Pfeilern konstruiert. Ein grandioser Platz für den kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss. Ein Opernhaus gibt es bis zum heutigen Tag nicht in Iquitos. Aber nicht alles ist alt und ehrwürdig in Iquitos. Belén ist das Armenviertel der Stadt. Weil die Häuser auf Stelzen ins Wasser gebaut sind, nennt es sich nobilitierend das Venedig des Amazonas. In der Trockenzeit stehen die Häuser im Schlamm, der überquillt vor Unrat und Plastik. Eine Kanalisation gibt es nicht. Auf dem Markt zwischen Abfällen, Blut und Kakerlaken liegen wilde Tiere. Ich kann kaum hinsehen. Eigentlich ist es streng verboten, wilde Tiere zu jagen. Doch es gibt Jäger, die sich darum nicht scheren. Sie erlegen sogar seltene Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ihre Beute bringen sie nach Belén auf den Markt. Und was nicht in Iquitos im Kochtopf landet, wird Touristen vorgeführt. In kleinen, illegalen Privatzoos können sich Touristen eine Boa um den Hals hängen lassen, einem Alligator ins Maul schauen, einer uralten Schildkröte dabei zusehen, wie sie ihren langen Hals aus dem Panzer schiebt, einen Tukan mit gestutzten Flügeln fotografieren oder einen kleinen Ozelot streicheln. Manchmal gelingt es Tierschützern, die Tiere zu befreien. Sie holen die Äffchen und Ocelots aus Häusern, wo sie wie Kuscheltiere gehalten wurden. Die Affenmütter wurden erschossen, ihr Fleisch verkauft. Die Knochen der älteren Ocelots werden zu Zaubermedizin zermahlen. Straßenverkäufer in Iquitos bieten Portemonnaies aus Ocelotfell an. Einer der Tierschützer ist der Automechaniker Carlos Bertollo. Jeden Tag nach der Arbeit und sogar am Sonntag kommt er für ein paar Stunden in die Tierrettungsstation CREA nahe bei Iquitos. CREA steht für Centro de Rescate Amazónico. Fast alle hier arbeiten ohne Lohn.
Niños que entiendan.
Kinder lernen hier, wie wichtig der Naturschutz ist. Hoffentlich sagen sie dann ihren Eltern, ich will kein Äffchen als Haustier. Sie kommen hierher und werden unsere Komplizen im Kampf darum, den Planeten zu retten.
Familien mit Kindern schlendern durch die Station. Geduldig antworten die Tierschützer auf ihre Fragen. Sie erklären, wie wichtig die Tiere für das Ökosystem sind. Denn anfangen wollen die CREA-Mitarbeiter mit den Kindern. Sie laden Schulklassen aus ganz Peru ein. Der Weg im Tierauffangzentrum führt durch dichten Wald. Noch leben die Tiere in riesigen Gehegen. Doch sie werden auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Ein kleines Äffchen wird von einer jungen Helferin mit der Flasche gefüttert. Zwei junge Männer klauben Blätter zusammen. Ein anderer ist dabei, das große Schwimmbecken der Schildkröten zu säubern. Touristen, die die Tierauffangstation besuchen, sind herzlich eingeladen. Fremdenführer Victor ist überzeugt von diesem Konzept.
Ich glaube an die Macht des Ökotourismus. Die Touristen wollen den Kaiman doch auch lieber am Ufer sehen, als auf dem Teller im Restaurant.
Ich glaube, dass sie kein Interesse haben, ihn auf dem Plato.
Die Gründe für die CREA, die Umweltschützer, verantwortungsvolle Lodgebesitzer und die Jaguar, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen, mögen verschiedene sein. Das Ziel ist dasselbe, das Amazonasgebiet zu schützen.
Ja, wollen wir das Beste hoffen. Simone Hamm, der Name meiner Kollegin, die uns von Iquitos aus ins Amazonas-Delta geführt hat. Eine Musikgruppe von dort aus Iquitos spielt uns den Titel Regen mit Sonne, so die Übersetzung. 10 Minuten Nachrichten, danach kümmern wir uns um Turmuhren, reisen dazu nach Seehausen in der Altmark.
Dios lo ha creado así. La gente sigue tranquila, no es nada raro, es natural. El forastero que no conoce, estoy seguro te va a sorprender. Es verdad, en todita la selva, de arriba cae lluvia con sol. Lluvia con sol, lluvia con sol. Lluvia con sol, lluvia con sol. Para mi gente es natural. Lluvia con sol, lluvia con sol. Ay, porque mi Dios lo ha creado así. Lluvia con sol, lluvia con sol. En toda la selva, lluvia con sol. Lluvia con sol. Es algo raro aunque usted no crea, pero mi Dios lo ha creado así. La gente sigue tranquila, no es nada raro, es natural. El forastero que no conoce, estoy seguro se va a sorprender. Es verdad, en toditita la selva, de arriba cae lluvia con sol.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Es gibt ein Seehausen am Staffelsee in Bayern und eines in der Altmark. In beide Gegenden reisen wir. Seehausen in der Altmark birgt ein Turmuhrenmuseum. Das schauen wir uns an. Dazu das traditionelle Volkslied des Nachtwächters. Aber lassen Sie sich nicht irritieren. Es ist 12.10 Uhr und 20 Sekunden. Andreas Stopp mit den Reisenotizen.
Hört ihr Leid und lasst euch sagen, unsere Glock hat 11 geschlagen, 11 der Jünger blieben treu, gib, dass wir im Tod und Reu.
Menschen, lasst euch sagen, unsere Glock hat 12 geschlagen, 12, das ist das Ziel der Zeit, Mensch, bedenk die Ewigkeit.
Alle Sternlein müssen schwingen,
die meisten von uns haben heutzutage nicht nur eine eigene Uhr, sondern besitzen passend zum Outfit mehrere Uhren. Und doch würden wir wohl etwas vermissen, wenn es die großen Zeitmesser nicht mehr gäbe. Der schnelle Blick zum Kirchturm, zum Rathaus oder Schulgebäude verrät uns, wie spät es ist. Auch Turmuhren sind allerdings einem modernen Wandel unterworfen. Kleine elektrisch angetriebene und funkgesteuerte Uhrwerke übernehmen heute zunehmend ihre Aufgabe. Es wurde also höchste Zeit, die traditionellen mechanischen Uhren für die Nachwelt zu erhalten. Mein Kollege Jörn Freienhagen hat in Seehausen in der Altmark, das liegt also in Sachsen-Anhalt, ein ganz besonderes Turmuhrenmuseum entdeckt.
Dieser Ton klingt altertümlich, aber immer noch elektrisierend. Unwillkürlich schaut man nach oben und fragt sich, was die Stunde geschlagen hat. Bin ich noch rechtzeitig oder komme ich zu spät? Riesige Zifferblätter und ihre Zeiger geben die Richtung vor, bestimmen unseren Tageslauf, überall auf der Welt. Es sind sehr große Uhrwerke, die enorm präzise und zuverlässig, manchmal schon seit Jahrhunderten, die richtige Zeit wiedergeben. Doch was sich hinter ihnen verbirgt, wie sie richtig arbeiten, das wissen nur die wenigsten. Denn wer wagt sich schon in luftige Höhe, um ihre Geheimnisse zu ergründen? In Seehausen in der Altmark gibt es seit 16 Jahren ein Museum für die kostbaren Turmuhren. Initiator Günther Haut sagt, welche Gebäude sie einst zierten.
Na, hauptsächlich Kirchtürme, also wo Gottesdienste auch abgehalten wurden in den Kirchen, oder Rathäuser, Postämter, Schulen, Fabriken. Die hatten eben auch kleine Turmuhren im Inneren früher. Das passierte eben alles zu einer Zeit, wo es noch keine Elektrouhren gab. Da musste man eben anders die Zeit anzeigen und das war eben rein mechanisch. Im Inneren befand sich ein kleines Uhrwerk und von dort aus wurde dann die Kraft über Zeigerleitung nach draußen gebracht Und draußen am Gebäude befand sich dann ein größeres Zifferblatt, was dann die genaue Zeit anzeigte.
2003 gründete Günter Hau zusammen mit Gleichgesinnten einen Verein. Und schon ein Jahr später konnte im Gebäude einer ehemaligen Brauerei das Turmuhrenmuseum Seehausen eröffnet werden. Es zeigt heute rund 85 Exponate. Prunkstück ist eine große, mit Schlagwerken für die Stunden und die Viertelstunden ausgerüstete Kirchturmuhr der Firma Weule aus Bockenem am Harz. Aber auch kleinere, besondere Stücke aus der vielfältigen Produktion öffentlicher Uhren erwarten die Besucher, wie zum Beispiel eine sogenannte Plantagenuhr.
Zu einer Zeit, wo es deutsche Kolonien gab, da hat man speziell diese Uhren gefertigt für die Plantagen dort, um da den Arbeitsablauf auf den Plantagen durch Uhrzeit und Glockenschlag eben einteilen zu können.
Früher waren es zum Teil die Schmiede im Dorf oder in der Stadt, die Turmuhren bauten, weiß Henning Zülsdorf, Vorstandsmitglied im Museumsverein. Die Schmiede folgten dem Prinzip Learning by Doing, Praxis macht den Meister.
Die hatten oft natürlich nicht den uhrmacherischen Sachverstand, aber die hatten die handwerklichen Fähigkeiten, um zum Beispiel Zahnräder herzustellen und haben sich dann an Dingen orientiert, die sie gesehen haben und haben die einfach nachgebaut. Es gab natürlich schon recht früh sehr genau gehende Uhren. Es gab aber genauso, weil eben diese öffentlichen Uhren im Mittelalter ja auch Vorzeigestücke waren, gab es auch Uhren, die hatte man, um zu demonstrieren, auch wir haben ein Uhrwerk. Die Genauigkeit der Zeitanzeige spielte dabei gar nicht so eine große Rolle. Das ging so weit, dass man zum Teil extra Leute angestellt hat, die mehrfach am Tag die Zeiger gestellt haben, damit die Uhr die richtige Zeit anzeigt, weil das Uhrwerk nicht in der Lage war, diese Genauigkeit herzustellen.
In Deutschland existieren mehrere Turmuhrenmuseen, doch in Seehausen befindet sich das einzige lebendige Museum. Das heißt, die Uhren zeigen nicht nur optisch, sondern auch akustisch, was die Stunde geschlagen hat.
Uns war es von Anfang an wichtig, die Turmuhrwerke so zu präsentieren, dass die Besucher auch sehen können, wie funktionieren diese Uhrwerke eigentlich. Und dafür ist es natürlich erforderlich, dass man Gewichte mit diesen Turmuhrwerken verbindet, die ja normalerweise in Kirchtürmen stehen. Dort hat man eine Fallhöhe. Die Turmuhrwerke stehen oben im Turm und die Gewichte können im Turm ablaufen. Das war natürlich in diesem Gebäude nicht möglich. Deswegen kamen wir auf die Idee, die Gewichte über Rollen an der Decke zu befestigen. So haben wir zwar nicht jetzt die Laufdauer, die man im Kirchturm hat, aber die reicht aus, um tatsächlich den Menschen, die hierher kommen, um diese Uhrwerke zu sehen, zu zeigen, bitte, so sieht das aus, wenn diese Uhr funktioniert.
Deutlich wird im Museum der Übergang vom mechanischen, zunächst handgearbeiteten, bis hin zum industriell gefertigten Uhrwerk. So wurden die Turmuhren etwa ab 1900 in Fabriken hergestellt und mussten nicht mehr täglich aufgezogen werden.
Diese Uhren, die liefen dann schon eine Woche. Durch Aufstecken einer Kurbel auf einem Vierkant und durch Drehen kann man dann eine Aufzugwalze betätigen, die das Seil aufwickelt und an dem Seil hingen dann große Eisengewichte. Die haben dann bei diesen Uhren das Räderwerk angetrieben.
Ganz wichtig bei den Turmuhren sind die unterschiedlichen Glockenschläge, entweder für jede Viertel oder nur halbe und volle Stunde, während die Töne für die Zahl der Stunden meistens von einer anderen Glocke kommen. Um den Unterschied und den Rhythmus für die Besucher zu demonstrieren, haben die Museumsmacher eine Glocke auf ein Uhrwerk gesetzt.
Und da lösen wir das jetzt mal aus, um den Glockenschlag zu erzeugen. Gleich normal einstellen. Das war 1 Uhr, jetzt kommt 2 Uhr. Nee, das war 1:30 und jetzt kommt 2.
Und die anderen Uhren, die eben diese Viertelstunden schlagen, die erkennt man eben daran, dass sie viel größer sind. Ja, die haben eben diese Uhr, die wir gerade hörten, die hat jetzt 2 Stränge sozusagen. Einen Strang für die Zeitanzeige und einen Strang für die Glocke. Und die, die die Viertelstunden schlagen, haben noch einen dritten Strang, der nur dafür da ist, eben diese Viertelstundenschläge auszulösen.
Je größer die Uhrwerke, desto größer können auch die Zeiger- und die Turmuhrzifferblätter sein. Eine Länge von 2 bis 3 Meter für die zumeist goldfarbenen Uhrenzeiger sind keine Seltenheit. Wer den großen Raum des Museums betritt, erblickt 15 Zifferblätter, liebevoll restauriert. Damit nicht genug. In einem kleineren Nebenzimmer stehen prunkvolle Wand- und Standuhren aus dem In- und Ausland, darunter eine sogenannte Trompetenuhr aus dem Schwarzwald.
Diese Trompetenuhr schlägt erstmal zur vollen Stunde immer die Stundenzahl.
gleich passiert noch was anderes hier vorne. Ja, und hier an der Seite kann man auch die Trompeten sehen. Solche Uhren standen früher in Wirtshäusern und so in einer Zeit, wo es kein Radio, kein Plattenspieler oder Fernseher gab, haben diese Uhren die Gäste mit so einer kleinen Melodie erfreut. Es ist da drin ein Blaserbalg, der mechanisch angerichtet wird und die Luft erzeugt. Durch eine Stiftenwalze werden Ventile geöffnet, die Luft strömt durch die Ventile in die Trompeten und dadurch wird der Klang erzeugt.
Dann öffnet sich eine Klappe in der Uhr und zum Vorschein kommen zwei Holzfiguren, die Trompete spielen. Das gleichmäßige Schwingen der Pendel, das Tick-Tack-Geräusch der Hemmungen, das exakte Ineinandergreifen von Zahnrädern und Trieben, all das vermittelt den Besuchern ein heimeliges Gefühl. Sie kommen zum Teil von weit her und erliegen der besonderen Anziehungskraft, die mechanische Zeitmesser auf Menschen immer noch ausüben.
Sehr interessant. Ich habe schon ab und an mal solche Uhrenmuseen gesehen, aber eben nicht hier solche großen, also mit der Uhrengröße so.
Dass man mal sieht in etwa, wie das funktioniert, das ist interessant. Die Vielfalt der Uhren, es nimmt ja kein Ende.
Henning Zülsdorf, der in Lüneburg lebt, bildet sozusagen die westliche Achse des Museums in die alten Bundesländer. Als Hobby-Uhrmacher und Experte für alte Turmuhren hält er immer Ausschau nach geeigneten Sammelobjekten. Und immer wieder spielt der Zufall eine Rolle.
Ich war mit einem Pastor befreundet und dieser Pastor meldete sich irgendwann bei mir und sagte, ja, unsere Turmuhr funktioniert nicht mehr richtig. Kannst du dir die nicht mal anschauen? Ja, klar, kann ich machen. Und bin ich da hingefahren, habe die repariert und fragte ihn dann, gab es denn nicht davor auch schon eine Uhr? Eure Kirche ist doch viel älter. Ja, sagte er, da ist noch so ein verrostetes Ding auf dem Sakristeiboden. Und habe ich gesagt, kann ich mir das mal angucken? Und siehe da, es war eben dieses alte Uhrwerk. Sagte er, ja, also wenn du möchtest, kriegst du das als Entlohnung für die Reparatur. Und dann konnte ich also dieses Uhrwerk zerlegen und Stück für Stück den Kirchturm hinuntertragen. Und dann haben wir das hier ins Museum gebracht und hier wieder aufgebaut.
Unzählige Stunden haben die 22 Mitglieder des Turmuhrenvereins in die Arbeit für ihr Museum in Seehausen investiert. Die Zeit können auch sie nicht anhalten, aber sie gehen damit inzwischen gelassener um.
Ein Uhrmacher, der eine Uhr repariert, ist eben erst dann zufrieden, wenn die Uhr wieder läuft. Ja? Jede Uhr, die steht, geht eben nur zweimal am Tag richtig.
Wenn man jetzt die Auslösung des Schlagwerkes kontrolliert und man hat ungefähr noch eine Minute Zeit, bis die Uhr auslösen müsste, um den Schlag anzukündigen, wie lang manchmal eine Minute dauern kann. Das ist ganz komisch. Und andersrum wieder Stunden und mehrere Stunden vergehen wie im Fluge.
Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt, wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen leidenden Freuden, im Sturm und in der Ruhe, was immer geschieht, Fischer im Leben. Sie brachte den Takt dazu. Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Haar, sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar, sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt bis Gott noch oft. Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele hofft.
Du liebe Zeit von Erich Fried. Da habe ich einen gehört, wie er seufzte, du liebe Zeit. Was heißt da, du liebe Zeit? Du unliebe Zeit, muss es heißen, du ungeliebte Zeit, von dieser Unzeit, in der wir leben müssen. Und doch, sie ist unsere einzige Zeit, unsere Lebenszeit. Und wenn wir das Leben lieben, können wir nicht ganz lieblos gegen diese unsere Zeit sein. Wir müssen sie ja nicht genauso lassen, wie sie uns traf.
Autumn leaves fall and are swept out of sight. The words that you said have come true. Autumn leaves fall and are swept out of sight. So are the memories of love that we knew. The wind of forgetfulness blows them into the night. The song you would so often sing is echoing, echoing yet. The falling leaves drift by. The autumn leaves over it in gold. I see your leaves, the summer kisses, the sunburn. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling,
Das Fallen der Blätter im Herbst und die Gedanken, die damit verbunden sind. Nana Mouskouri haben wir gehört. Anfang des 20. Jahrhunderts inspirierte die grandiose Landschaft zwischen Kochelsee und Walchensee zahlreiche bedeutende Künstler. Es entstanden Begriffe wie Malerwinkel oder blaues Land. In der Gegend um den Kochelsee fand Franz Marc zusammen mit einigen bekannten Kollegen der Künstlergruppe Der Blaue Reiter, wie Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, zahlreiche Motive für viele weltbekannte Werke. Franz Marcs stilisierte Tierwelt sucht nicht das Äußere, sondern das Innere. Es geht ihm darum, Tiere zu malen, wie sie sich fühlen, nicht wie der Mensch sie sieht. Und so entstehen blaue Pferde. Dabei bewegte er sich immer weiter hin zur abstrakten Malerei. Seinem Schaffen wurde in Kochel am See ein eigenes Museum gewidmet. Etwas weiter bergauf begegnen auch Wanderer ganz konkreten Spuren des berühmten Künstlers. Auf der Staffelalm hat Franz Marc einige Sommermonate zum Malen verbracht und sogar in der Alm zwei Wandfresken hinterlassen.
Franz Marc Museum Kochel am See. Der flächig graue Betonkubus wirkt wie ein architektonischer Kontrast zur Landschaft. Bäume und Berge, Wiesen und Weiden. In einem Raum hängt ein wandfüllendes Landschaftsgemälde, das für Museumsdirektorin Katrin Klingser-Leroy sehr charakteristisch ist.
Die große Landschaft, das ist das Gemälde, auf dem er die Pferdegruppe so definiert und so komponiert, wie er sie dann in den nachfolgenden Gemälden, also die kleinen gelben Pferde, die kleinen blauen, die großen blauen Pferde und so weiter, immer wieder umsetzt. Diese drei Pferde, also das eine von hinten gesehen, das andere von vorne gesehen, so etwas schräg. Und dadurch ergeben sich, das sehen Sie ja, so runde Formen im Grunde, die fast abstrakt werden. Und die hat er immer stärker abstrahiert und dann eben ganz in Blau.
Wobei diese Pferdegruppe nicht blau ist, sondern rötlich bis rosafarben.
Ja, rosa, rot, orange. Und dadurch ist es ein wunderbarer Kontrast zu der grünen Landschaft im Hintergrund, die so ganz weich und wellig, genau wie die Körper der Pferde verläuft.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und entschuldige, dass ich ein bisschen gehetzt bin.
Kein Problem. Ja, danke schön.
Also, viel Spaß.
Danke. Tschüss.
10 Uhr morgens, Kaiserwetter. Der wolkenlose Himmel verspricht Fernsicht. Kochel am See, 60 Kilometer südlich von München. Im Nachbarort Pessenbach gibt es einen Wanderparkplatz, der um diese Uhrzeit schon komplett voll ist. Die ersten Mountainbiker sind schon unterwegs.
Also wir sind Kochel gestartet, Kochel am See.
Wollt ihr auch zur Staffelalm?
Ja, das ist die nächste, die gleich kommt. Ja, da wollten wir definitiv noch vorbei.
Wie gefällt euch denn die Landschaft?
Traumhaft. Sehr schön. Berge, sage ich mal, Bäche, Wälder. Sehr schön.
Fehlt nur noch das Weidevieh. Wobei oberhalb des Parkplatzes grast schon die erste Kuhherde. Die Landschaftsbeschreibung der zwei Mountainbiker könnte auch auf die Kunst zutreffen, die hier vor mehr als 100 Jahren entstanden ist. Traumhaft im Sinne von bunt und psychedelisch wie der Blick durchs Kaleidoskop. Die Künstlergruppe Der Blaue Reiter hat sich hier Anfang des 20. Jahrhunderts von der traumhaften Natur inspirieren lassen. Wassily Kandinsky und Gabriele Münter und allen voran Franz Marc.
Der sagt mal was, aber ich bin jetzt nicht so kunstinteressiert, dass ich da jetzt genau weiß, was für Bild der hat. Ich weiß jetzt auch nur, dass es in Kochel dieses Franz Marc Museum gibt, aber viel mehr weiß ich jetzt darüber auch nicht. Alles klar.
Viel Spaß noch. Ne?
Ja, super, danke.
Hier ist es also, das blaue Land. Los geht es 650 Meter über dem Meeresspiegel. Zur Staffelalm sind es nochmal so viel. Sie liegt auf 1320 Meter, also mehr als 2 Stunden Aufstieg. Ein Wanderpärchen aus München ist auch euphorisiert von der Natur.
Gigantisch. Jetzt ist es eine wunderschöne Landschaft. Also.
Jetzt ist es hier ja das blaue Land.
Ja, stimmt. Ja.
Was sagt Ihnen das?
Das blaue Land. Mei, was sagt uns das blaue Land? Weißt du das? Ich denke, vielleicht hängt das mit den Seen zusammen oder einfach mit der Dunst, mit der Luft, die oft ein bisschen so bläulich, dass Berg im Hintergrund einfach blau ausschauen. Könnte ich mir vorstellen, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was das blaue Land bedeutet.
Es geht alleine weiter. Erste Etappe, ein planierter steiniger Forstweg. Steil ansteigend durch ein Waldstück. Hin und wieder rauscht ein Bach im Unterholz. An jeder Lichtung eröffnet sich eine wunderbare Fernsicht in das blaue Land. Je höher der Weg, desto weiter die Sicht. Flaches Voralpenland, grüne Vegetation. Und tatsächlich, der Himmel taucht die Landschaft in einen leichten Blauton. Der morgendlich graue Dunst legt sich immer mehr.
Ja, diese Landschaft ist sehr stark durch Blau geprägt.
Ich erinnere mich an das, was Museumsdirektorin Katrin Klingser-Leroy über Franz Marc erzählt hat, als er sich vor gut 100 Jahren in diese Landschaft verliebte.
Das ist was, was vor allem in dem ganz bedeutenden, berühmten ersten Malsommer, wo Jawlensky, Werefkin, seine Lebensgefährtin, dann Wassily Kandinsky und Gabriele Münter und ja, wo die vier zusammen gemalt haben hier in der Landschaft zwischen Murnau und Kochel. Und diese Bilder sind sehr stark auch von Blau geprägt und sind eben auch von der Idee geprägt, dass es nicht darum geht, das abzubilden, was man sieht, sondern dem Sinn und Emotion zu geben durch die Farbe.
Die Alpenflora strahlt im Mittagslicht, die Blätter und die Nadeln der Bäume, die Gräser und die Farne. Satte Grünschattierungen vor einem Bergpanorama aus matten, graublauen Tönen. Die Farbigkeit schießt in die Landschaft. Die Formen lösen sich fast auf. In den Bildern von Franz Marc oder überhaupt im Expressionismus sind die Farben überhöht, scheinbar vertauscht, von der Realität verabschiedet und eben Ausdruck einer tiefen Befindlichkeit.
Weil die Farbe im Expressionismus und überhaupt in der Kunst des 20. Jahrhunderts sich gelöst hat von der Idee, dass Kunst die Realität abzuspiegeln hat. Und vielmehr die Position eingenommen hat, dass die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, gar nicht ist, sondern dass es eigentlich darum geht, das Wesen der Dinge zu erfassen, durch die Oberfläche in das Wesen der Dinge hineinzudringen, mit dem Blick des Malers, mit seiner speziellen subjektiven Auffassung. Und in dieser subjektiven Sicht haben die Farben nicht die Bedeutung, die Gegenstände zu bezeichnen. Also sie müssen nicht zeigen, nochmal wiederholen sozusagen, dass der Baum braun und die Blätter grün sind und die Pferde beige oder weiß oder schwarz, sondern die Farbe ist Ausdruck für ein Gefühl, für das Gefühl, was der Maler hat, wenn er die Dinge sieht und für das Gefühl, was er auch vermitteln will an die Betrachter seiner Bilder.
Franz Marc, sagt Ihnen das was?
Ja, Künstler, Maler. Mhm.
Von den Gemälden her sind eins in Erinnerung geblieben oder überhaupt der Stil oder so?
Na, relativ wenig. Mhm. Muss ich ganz ehrlich passen. Ich bin kein großer Kunstliebhaber.
Okay. Aber ein Wanderer.
Das ist richtig. Genau. Die Einfachheit macht's aus.
Die Einfachheit, das einfache Leben. Vielleicht hat auch Franz Marc das in dieser Landschaft gesucht und gefunden. Der Großstadt München kehrte er den Rücken, verabschiedete sich von der Idee, Theologie zu studieren und widmete sich stattdessen ganz der Kunst und Natur. In der Ruhe und Beschaulichkeit dieser Landschaft fand er ideale Arbeitsbedingungen. Als ich nach gut 2 Stunden Aufstieg mein Ziel erreiche, begegnet mir die Einfachheit schon mit dem ersten Blick auf die Staffelalm. Ein schlichter, rechteckiger Bau. Auf dem Hügel nebenan grast eine Kuhherde. Dazu der Weitblick über die Täler. Hinüber zu den in weiter Ferne so nah wirkenden Bergen. Von hier aus geht es weiter auf den Rabenkopf. An diesem Tag ist es dafür für mich zu heiß. Aus München treffe ich ein Pärchen, das auf der Staffelalm Rast macht.
Wir sind bis Jachenau mit dem Auto und von dort aus dann zu Fuß über die Rapinschlucht, über die Staffelalm und dann hoch auf dem Rabenkopf.
Und jetzt hier Staffelalm ist ein historisch besonderer Ort.
Genau, das hängen 2 Bilder von Franz Marc.
Was sagt euch Franz Marc oder was sagt ihr Franz Marc?
Maler. Sonst, was macht er für Malerei, das weiß ich jetzt nicht genau. Es war nicht Franz Marc, der uns hier hochgebracht hat, sondern tatsächlich einfach ein schöner Tag. Gipfelkreuz, gute Jausen und beste Zeit.
Beste Zeit an einem kulturhistorisch bedeutenden Ort. Hier besucht Franz Marc Anfang des 20. Jahrhunderts die damalige Sennerin, verbringt einige Sommermonate auf dem Berg. zeichnet, malt, skizziert und formt Skulpturen. In der Alm selbst hinterlässt er zwei Wandfresken. Die heutige Sennerin Vroni Demmel ist 22 Jahre jung und schon den dritten Sommer hier auf der Alm.
Ja, es fragen schon sehr viele immer wieder und wollen das Gemälde sehen oder die zwei Gemälde.
Können Sie uns kurz erklären, was ist das genau?
Also da hinter der Holzklappe, das ist die Kellerluke, da ist eben der Hirsch und die Hirschkuh. Und da läuft in dem Fall die Hirschkuh dem Hirsch nach, aber was eigentlich in der Natur andersrum ist. Aber vielleicht hat sich der Franz Marc gedacht, dass das auf sein Leben zutrifft oder vielleicht hätte er es auch gern so. Kann man nur mutmaßen.
Viele Jahrzehnte waren sie mit Kalkfarbe übermalt. Heute sind sie freigelegt und hinter einer Plexiglasscheibe konserviert. Ein brauner Stierkopf, der etwas Maskenhaftes hat, und ein Hirsch mit Hirschkuh in leichtem Mintgrün.
Das wissen schon erstaunlich viele. Also mir hat es auch gewundert, weil von außen darf man es jetzt vielleicht gar nicht vermuten, aber die meisten wissen es eigentlich, ja. Oder beim, kommen deswegen.
Beim Getränkekauf kann man dann so ein bisschen reinlugen.
Genau.
So. Aber sonst darf hier keiner rein eigentlich, oder?
Nein, eigentlich darf keiner rein. Also wegen Corona jetzt sowieso nicht. Nein, sonst haben wir manchmal schon welche reinlassen, aber das lassen wir jetzt dieses Jahr. Genau.
Ist es für Sie einsam hier?
Nein, einsam mal gar nicht. Also untertags sind ja immer sehr viele Wanderer da und Radler. Auf Nacht kommen eigentlich immer nur welche. Außer an Regentagen, da ist natürlich schon mal, ja, jetzt nicht einsam, aber ruhig auf jeden Fall. Weitwanderer kommen vorbei, geht ja der Maximiliansweg vorbei, die kommen bei jedem Wetter. Aber einsam ist eigentlich nicht.
Was ist das Schöne hier?
Eigentlich das einfache Leben, dass man immer nur bis morgen oder bis zum Wochenende denken muss. Die wichtigsten Fragen da herum sind, ist nur Getränke und Essen da? Wie wird's Wetter? Und geht's die Kälmer gut?
Nicht das einsame, das einfache Leben auf der Alm. Das hat bestimmt auch auf Franz Marc einen besonderen Reiz ausgeübt und ihn zu einer bezaubernd schönen Kunst inspiriert.
Die Region, blauer Himmel, schönes Land, einfach traumhaft hier.
Es ist ja auch, wenn man jetzt eigentlich schaut, fast blauer als grün. Also die Bäume wirken eigentlich auf die Ferne eher blau als grün.
Vielleicht kam Franz Marc hier auf der Staffelalm auch auf die Idee, seine Naturmotive in fast schon unwirklichen Farben zu malen, als Ausdruck von Spiritualität.
Das ganze Ziel seiner Kunst ist ja, die Realität zu überwinden, das Materielle zu überwinden zugunsten von geistigen Gütern, wie im Almanach der Blaue Reiter schreibt.
Danke an Andi Hörmann. Er war auf der Staffelalm. Die hat inzwischen geschlossen mit Kirchweih. Das war letzten Sonntag. Der Sommer ist halt vorbei. Davon singt uns Hubert von Geusern.
Der Sommer, er ist aus, ich muss ich Pfiat den Gott, ist schön in Olma, Pfiat den Gott tausendmal. Schön steht es, schon wo ein Jahr, kein Vogel singt mehr Jahr. Und es war schon der Schneewind, von weder Storn her Jahr. Es war schon der Schneewind von weder Sturm hin. Is Füßwind, is Gamsberg, fiert den Gott oi mit an. Is tausend schöne Blämmern so lieb bekannt. Mein Hicken, mein Kleine, wie mir nie tausend Senior, wo ich oft mal so traurig und glücklich gewesen bin.
Jetzt geht es noch an den Möhnesee. Der liegt am Rande des Arnsberger Waldes, nicht weit von der Stadt Soest. Die Talsperre dient der Trinkwasserversorgung. Bekannt ist die Region auch wegen der Zerstörung der berühmten Staumauer am Möhnesee durch die Briten im Jahr 1943. Jetzt, also 77 Jahre später, sind die Wunden auf beiden Seiten nicht vergessen. Aber Briten und Deutsche, die sich am Möhnesee treffen, begegnen sich mit Respekt und in Freundschaft. Heike Braun war am Möhnesee, den Besucher und Einheimische gleichermaßen als das Westfälische Meer bezeichnen.
Jean Walker Junior und seine Familie legen mit ihrem Boot am Möhnesee in Westfalen an. Jean legt die Angelrute zusammen und zeigt stolz einen Zander und einen Hecht vor, die er gefangen hat. Die soll es zum Abendessen geben. Und bis dahin werden sie in einer eigens mitgebrachten Kühlbox aufbewahrt.
Ich bin schon als Kind mit meinem Großvater an den Möhnesee gekommen. Ich wohne in Nottingham in England. Das ist ganz in der Nähe, wo der Zwillingsdamm vom Möhneseedamm steht. Die sehen sich unglaublich ähnlich. Darum hatten wir Briten im Zweiten Weltkrieg auch einen Weg gefunden, wie wir diesen Möhnedamm zerstören konnten. Ich erinnere mich noch, mein erster Besuch hier am Möhnesee war durchaus hasserfüllt und voller Vorurteile, denn zwei meiner Onkel sind im Krieg gefallen. Als wir die Menschen hier näher kennenlernten, wich dieser Hass. Ich komme jetzt seit über 50 Jahren jedes zweite Jahr hierher. Ich liebe den Möhnesee und die Menschen, die hier leben. Und die Sauerländer mögen uns. Das ist eine interessante Entwicklung.
Wer sich gegenseitig besucht, lernt sich kennen und respektieren, sagt Jean Walker. Über die Staumauer und ihre wechselvolle Geschichte gibt es viel zu erzählen. Weil die Talsperre in der Nähe des Ruhrgebiets lag, geriet sie schon bei Kriegsbeginn ins Visier der Alliierten, erzählt Anja Heimann bei einer ihrer Staumauerführungen.
Ja, dieses Bauwerk war so wichtig, oder diese Talsperre, dass natürlich die Engländer unheimlich versessen darauf waren, genau diese Mauer zu zerstören. Und sie haben sich ja ordentlich die Zähne dran ausgebissen, bis sie ja dann diese Rollbombe entwickelt hatten, die so hüpfte und bis zur Mauer hüpfte. Es hat auch nur eine Bombe geschafft, die ist dann abgesunken, hat einen Riss in die Mauer gesprengt und der Wasserdruck hat natürlich sein Übriges getan und damit ist die Mauer zerstört worden.
Die 650 Meter lange Staumauer wurde auf einer Länge von knapp 77 Metern zerstört. Durch die bis zu 12 Meter hohe Flutwelle kamen mehr als 1600 Menschen ums Leben, darunter etwa 1000 ausländische Arbeiter und Kriegsgefangene. 5 Monate später war die Möhnesee-Staumauer unter Einsatz von Zwangsarbeitern wieder aufgebaut. Schon für den eigentlichen Bau der Brücke von 1909 bis 1913 kamen keine deutschen Arbeiter zum Einsatz. Das imposante Bauwerk ist bis zu 40 Meter hoch. Seine Form erinnert an den altrömischen Baustil und wurde von auswärtigen Maurern gefertigt.
Man brauchte für den Bau dieser Mauer Spezialisten. Dafür hatte man keine deutschen Maurer geholt, sondern italienische und kroatische Maurer. Sie waren also sehr gut darin, Sperrwerke oder große Bauwerke mit Bruchstein zu mauern. So hat man quasi schon ganz früh hier 1908, 1910 am Möhnesee Pasta und Pizza kennengelernt. Ja, dann hat man angefangen, diese Mauer zu planen und zu entwerfen und hat sagenhafte 4 Jahre nur gebraucht, um diese Mauer zu bauen.
So kurz, so schnell ging das?
Ja. Argumentiere immer mit dem Berliner Flughafen. Also in 4 Jahren unglaublich. Diese Bruchsteinmauer, wir können uns das mal auf der anderen Seite anschauen. Gehen wir mal rüber. Diese Staumauer ist eine Gewichtsstaumauer. Und dabei muss man bedenken, dass man ein Riesenbauwerk erschaffen hat. Das bedeutet, sie hat keinen Betonkern, sondern ist wirklich aus Bruchstein gemauert worden. Das ist bis 1912, 13, 14 so üblich gewesen, dass man Bruchsteine mauerte. Erst da kam dieser neue Werkstoffbeton überhaupt auf.
Über die Möhnesee-Staumauer werden auch Rundflüge angeboten. Einige Piloten simulieren den Anflug des britischen Bombers, aus dem die Bombe fiel, die 1943 die Staumauer und das Kraftwerk am Möhnesee zerstörten. Heute bietet der Möhnesee für Abenteuertouristen, Bildungsreisende, Naturfreunde und für Wassersportfans jede Menge Möglichkeiten. Sabine de Witte hat ihr Touristenbüro in der Gemeinde Möhnesee-Körbecke. Ihre Mittagspause verbringt sie fast immer am See, der über eine Uferpromenade ans Wasser führt. Sabine de Witte wurde in Belgien geboren. Sie hat sich nach dem Abzug der belgischen Garnison ganz bewusst entschieden, im Sauerland zu bleiben.
In Soest ist
nicht so weit entfernt von hier. War früher eine Garnisonsstadt von der Belgier. Und ich bin da hängen geblieben und bin da bis heute noch froh darüber, dass ich hier geblieben bin, weil es hier so schön ist. Da ist das Rathaus, das Geplätscher, da freuen sich die Kinder drüber immer. Und da ist die Pankratiuskirche, da gehen wir jetzt mal hin.
Von außen etwas unscheinbar, aber von innen betrachtet ein Juwel, die Pankratiuskirche. Die wertvolle Altarschnitzarbeiten aus dem 18. Jahrhundert stammen von einem jahrzehntelang in Körber getätigen Schnitzer und Bildhauer, Meister Heinrich Stütting.
Die Schnitzereien der Kanzel, aber auch die einzelnen Sitzreihen sind in ihrer Art einzigartig. Sie sind alle mit Gesichtern geschmückt. In der Kirche ist auch noch die Barockorgel aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Sie wird wegen ihres ungewöhnlich vollen Klangs von den Sauerländern als tausendstimmige Orgel bezeichnet. Die bekannteste Kirche in der Region steht allerdings in der Hansestadt Soest, rund 10 Kilometer von Möhnesee entfernt. Die Kirche St. Maria zur Wiese wird im Volksmund nur Wiesenkirche genannt. Sie weist mehrere Besonderheiten auf. Sie ist die größte evangelische Kirche im katholisch geprägten Sauerland, wo man sie als die kleine Schwester des Kölner Doms bezeichnet. Besonders bekannt ist sie wegen ihres Nordfensters mit dem sogenannten westfälischen Abendmahl, erklärt Werner Tickes auf einer seiner Touren durch die Stadt.
Wenn wir jetzt gleich in die Kirche reingehen, dann sehen wir in der Kirche, dass man geht direkt auf das Nordportal zu und über dem Nordportal ist das berühmte Fenster vom westfälischen Abendmahl. Das westfälische Abendmahl ist eine Darstellung des Abendmahls, wie der Name schon sagt. Und es geht in der Darstellung darum, dass da nicht Wein und Brot verteilt wird, sondern es gibt Bier, Schinken, Schwarzbrot und Schnaps. Ja, jetzt gehen wir also auf das Fenster zu, über das ich eben gesprochen habe, das Fenster vom westfälischen Abendmahl. Es gibt verschiedene Deutungen zu diesem Bild. Manche Leute sagen, das wäre einfach eine Darstellung gewesen, um das den Leuten nahezubringen, weil Wein und Brot war nicht das, was man in Westfalen aß. Die anderen sagen, es soll eine reine Provokation gegen die Obrigkeit, gegen die Kirche gewesen sein. Soest hat übrigens sein Geld verdient mit der Salzsiederei. Salz war eine Gelddruckmaschine. Wer Salzquellen hatte, der konnte Fleisch und Fisch konservieren, der konnte tauschen, der konnte handeln.
Bevor der Stadtführer die vielen anderen Kirchen in Soest vorstellen kann, übernehmen ihre Glocken die Regie. Auf der Möhnesee-Staumauer steht inzwischen der Engländer Jean Walker und kauft Andenken für zu Hause. Der Architekturprofessor will an diesem Tag noch nach Soest fahren, um seinen Kindern die Wiesenkirche zu zeigen.
To cut a long story short, touch wood.
Ich hatte meine Reise schon im letzten Jahr geplant und gebucht. Ich bin froh, dass jetzt trotz Corona-Pandemie alles so gut geklappt hat. Normalerweise kaufe ich keine Andenken, wenn ich hier am Möhnesee bin. Aber in diesem Corona-Jahr ist alles anders.
Josephine Müller steht an der Staumauer in ihrem Andenkenbütchen und ist eigentlich nie überrascht, wenn Briten nach Literatur über die Mauerzerstörung fragen. Aber dieses Jahr hat sie kaum englischsprachige Bücher verkauft.
In diesem Jahr durch Corona und durch den Brexit ist es ja sehr wenig geworden. Speziell Briten sind kaum da, ab und zu mal, aber sehr wenig. Die letzten Jahre war es immer so, dass alle 14 Tage sonntags zwei Busse kamen, kommen dann rüber, Köln, Möhnesee, Willingen-Winterberg, Berlin, Heidelberg und zurück. Und hier am Möhnesee haben sie dann eine Stunde, anderthalb Aufenthalt eben auf die Mauer und natürlich hier unten das Denkmal ansehen.
Jean Walker weiß, dass viele seiner Landsleute nach solchen Bustouren wiederkommen. Wir Briten sind anhänglich, meint der 56-Jährige. Auch er will in 2 Jahren wieder seine Herbstferien hier verbringen, dann aber zur Vogelbeobachtung. Denn am Möhnesee kann man je nach Jahreszeit Haubentaucher, Schwarzstörche, Kormorane, Gänse, Enten, Schwäne, den Eisvogel und den Fischadler beobachten. Bei Briten, Anglern und Ornithologen ist der Möhnesee längst mehr als ein Geheimtipp.
Ja, längst mehr als ein Geheimtipp. Heike Braun vom und über den Möhnesee. Jetzt kommt das Sauerlandlied der Gruppe Zoff, so heißen die. Das ist eine ziemlich oft kopierte Musik, mit der je nach Text auch andere Regionen besungen werden, gegrölt, gerne auch in Stadien. Der Anfang ist gesprochen, da hören wir noch ein wenig die Stimmfärbung des Sauerlandes. Ich verdrücke mich aus dem Studio 1 des Deutschlandfunks. Es folgt das Neueste aus aller Welt. Und in einer Woche dann gibt es einen neuen Sonntagsspaziergang. Die US-Publizistin Susan Sontag hat ja gesagt, ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste. Wir bereiten Ihnen eine neue Liste vor. Auf Wiedersehen, sagt Andreas Stopp.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Hühner auf der Stange sitzen, Tauben auf dem Dach. Inzwischen in sein Hühnerstall, da tobt der Fuchs ganz munter und holt die Hühner nach und nach von ihrer Stange runter.
Der ging sie inzwischen an Zischen. Er hat sich verlaufen nach Schmallenberg. Das ist ganz schön weit für einen vollen Zwerg. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Begrab mich mal am Leerstrand, wo die Mist auf dem Qualmen, da gibt's keine Palmen. Verprügeln sich alle, da freut man sich schon das ganze Jahr drauf. In einer Baracke, in Kaderschnacke, da übt die Kapelle der Feuerwehr. Sie machen 4 Stunden Radetzky-Marsch und 5 Kisten Warstein.